Ich lese eine Rede Gottes an sein Volk durch den Mund des Propheten Hosea, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Als Israel jung war, spricht der Herr, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Je mehr ich sie rief, desto mehr gingen sie von mir hinweg. Sie opfern den Baalen und räuchern den Bildern. Und ich war es doch, der Ephraim gehen gelehrt hat, der sie auf die Arme genommen. Aber sie wollten nicht erkennen, dass ich sie heilte. Sie an mich zog mit Banden der Huld, mit Seilen der Liebe. Da wurde ich ihnen wie einer, der sie auf den Backen schlug. Ich wandte mich wider sie und überwältigte sie. Sie müssen zurück ins Land Ägypten, und Assur wird ihr König sein, denn sie weigern sich umzukehren. Das Schwert wird wüten und in ihren Städten und fressen in ihren Burgen. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, gleich Adma, dich machen wie Zeboim? Mein Herz kehrt sich um in mir, all mein Mitleid ist entbrannt. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht wieder verderben. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. Heilig in deiner Mitte, doch nicht ein Vertilger. Liebe Gemeinde, wenn man vom Gott des Alten Testaments spricht, herrscht die Auffassung vor, wir hätten es mit einem grausamen, strafenden, blutrünstigen, kriegerischen Gott zu tun. Ganz im Gegensatz zum Gott des Neuen Testamentes, in den wir die Erwartung setzen, dass er ein Gott der Liebe sei. Diese unsere Auffassung ist falsch. Sie bedroht unseren Glauben und unser Leben. Denn Unwahrheit und Verblendung sind immer Feinde des Lebens. Der Gott des Alten Testamentes ist kein anderer als der des Neuen. Und der des Neuen Testamentes ist kein anderer als der des Alten. Er ist der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Und er ist ein Gott der Liebe. Davon redet unser Text. In ergreifender Sprache schildert er die werbende Liebe Gottes um sein Volk. Dabei sollten wir keinen Augenblick vergessen: Wenn Gott um sein Volk wirbt, dann wirbt er damit um alle Völker. Wenn Gott sein Volk herausrettet aus falschen, tödlichen Religionen, dann rettet er damit die Menschheit. Die Bedeutung der Erwählung des einen Volkes ist auf das Heil aller Völker gerichtet. Wenn Gott einen Menschen erwählt und sich ihm zuwendet, als gäbe es nur den einen, dann geschieht dies zum Heil aller Menschen und zum Heil eines jeden von uns. Die Weisheit Gottes geht nicht zu allen, um sich dann nach und nach jedes Einzelnen anzunehmen. Die Weisheit Gottes sucht einen, als gäbe es nur den einen, und wendet sich in ihm so zu, als wäre er der Einzige, provoziert an der Liebe zu dem einen die vielen, ob vielleicht von den vielen einige ihn erkennen, ihn, der sich an dem einen offenbart, dass alle den Charakter seiner Liebe erkennen mögen, zu ihrem Heil. Denn Gott bin ich, spricht er, nicht ein Mensch. Gott ist anders. Anders als wir. Und das ist unser Stolperstein, ein Anstoß, den wir an ihm nehmen. Und es ist unsere Chance. Unsere einzige Chance. Nichts empört den Menschen mehr, als dass seine Vorstellungen und seine Bilder sich nicht erfüllen. Nichts macht den Menschen aggressiver als ein lebendiges Gegenüber, das sich selbst ist, anders als er, der Mensch. Dies ist der Grund für unsere Auffassung vom Gott des Alten Testaments. In die Dunkelheit des gefallenen Menschen fällt ein Lichtschein, erhebt sich eine Morgendämmerung mit noch unscharfen Konturen, aber eindeutig das Licht, das in seinem Glanz und in seiner Fülle aufgeht in der Person Jesu Christi. Und es ist der Gott des Alten Testamentes, der sich dem gefallenen Menschen nähert und ihn liebend sucht. Und von ihm, dem gefallenen Menschen, missverstanden und missdeutet wird. Und das zieht sich Seite um Seite und Buch um Buch durch das Alte Testament. Bis hin zu jenen Grenzen, wo man nicht mehr weiß, ist das jetzt reine Missdeutung des Menschen Gottes, der in seinem Namen spricht, oder ist es der geoffenbarte Gott selbst? Und das ist auch unsere Wirklichkeit. Wir tragen Gott nicht in rein Kultur in unseren Herzen. Wir vermischen unser Bild von ihm mit dem, was wir sind, gefallene Menschen, mit entstellten Bildern in sich und einer abgrundtiefen Sehnsucht nach Erfüllung. Wie wird Gott doch missverstanden? Als Israel jung war, spricht er, gewann ich es lieb. Aus Ägypten, das heißt aus Gefangenschaft, Abhängigkeit, in Fremdherrschaft und unter fremden Autoritäten gebunden, rief ich mein Volk, meinen Sohn. Aber sie kannten ihn nicht, den, der sie rief. Der Sohn wusste noch nicht, wer sein Vater war. Geschweige denn, dass sie sein Herz kannten. Zu tief war die Entstellung, die Entfremdung des Menschen von seinem Ursprung und seinem Schöpfer. Sie verstanden die Ereignisse ihres Lebens nicht. Sie redeten von Wundertaten, wie die Menschen zu allen Zeiten. Nach Wundertaten Ausschau halten, wenn sonst nichts mehr hilft. Und sie erfuhren Wunder, aber sie wussten nicht, wer sie tat. Sie schrien zu Gott in ihrer Not und Angst, aber sie kannten das Herz dessen nicht, zu dem sie schrien. So spricht der Herr: Sie wollten nicht erkennen, dass ich sie heilte. Sie an mich zog mit Banden der Güte und mit Seilen der Liebe. Ich war es doch, der Ephraim gehen gelehrt hat und sie auf die Arme genommen hat, spricht der Herr. Welch eine Sprache! Welch eine menschliche Nähe Gottes, des unsichtbaren Gottes. Welch ergreifendes Bild seiner Zuwendung, Fürsorge und Liebe. Wo ist der grausame Gott des Alten Testamentes, frage ich euch? Er lässt nicht lange auf sich warten. Je mehr ich sie rief, desto mehr gingen sie von mir weg. Sie opferten Baalen und räucherten den Bildern. Was wissen wir, liebe Gemeinde, von den Grausamkeiten der antiken Religionen, wie beispielsweise dem des Baalkults? Wie wird das Herz eines Menschen werden, der toten Bildern sein Opfer bringt? Hart und tot wird das Herz eines Menschen. Und so wird er Gott nennen, der Mensch, wie er selber geworden ist an den Bildern, denen er räuchert. Denn was der Mensch anschaut, was er verehrt, das wird er werden. Was der Mensch anbetet, das bestimmt ihn. Das formt sein Herz. Und aus diesem Herzen sagt er dann, Gott sei grausam. Aus diesem Herzen sagt er dann, den Gott kann ich nicht verstehen. Wie kann Gott so handeln? Die Sehnsucht des Menschen, des modernen Menschen, nach rettender Naturreligion ist eine grausame Täuschung. Sie ist nur möglich, weil der moderne Mensch, so wenig wie der antike Mensch, seine eigene Natur erkennt. Der Mensch mag wissen und inzwischen immer mehr entdecken, wie er sich verhält. Da wissen wir vielleicht mehr, als wir ertragen. Aber wissen wir, wer wir sind und wie wir sind, in dem, wie wir uns verhalten? Die Natur des Menschen ist nicht fähig, in friedevoller Übereinstimmung mit der übrigen Natur zu leben. Vielleicht ist es nicht einmal, weil er es nicht will, sondern weil er es nicht kann. Weil er sich selbst nicht kennt. Er ist ja nicht einmal fähig, mit der Natur seines Mitmenschen in friedlichem Einvernehmen zu leben. Zu tief entstellt ist der Geist des Menschen, der zu höherem berufen ist. Aber statt sich seiner höheren Berufung zu widmen, schafft er sich Bilder und zollt der Schöpfung seiner eigenen Hände göttliche Verehrung. Man muss nur einmal beobachten, wie man sich vorkommt, wenn man das erreicht hat, was man wollte. Meine Schwestern und Brüder, da ist keiner unter uns, der im Leben noch nichts erreicht hätte. Und wer es glaubt, der möge mit mir reden und ich werde ihm zeigen, was er erreicht hat in seinem Leben. Aber ich frage euch, was macht das mit uns, was wir erreicht haben? Was wir geschaffen haben mit unserem Geist und unseren Händen? Hat es uns satt gemacht? Hat es uns befähigt, in friedlichem Einvernehmen miteinander zu leben und in friedlichem Einvernehmen mit der Natur? Noch nicht einmal mit unserer eigenen Natur, geschweige denn mit der der anderen. Steht der Mensch nicht ständig im Kampf mit seiner eigenen Natur und nennt das dann das Ringen um das neue Leben? Wozu hat uns denn die Religion geführt? Zur Verachtung und Unterdrückung der eigenen Natur, und das hat sie neue Schöpfung genannt. Und wenn dann die eigene Natur rauskommt, beginnt das große Erschrecken und nicht die große Erlösung. Die Berufung des Menschen kann sich nicht darin erfüllen, dass er aus seinen hervorragenden Fähigkeiten von Geist, Seele und Leib Schöpfungen macht, vor denen er auf die Knie fällt, deren Autoritäten er sich unterwirft. Es sind doch seine eigenen Schöpfungen. Wie kann er sie verehren? Sie sind nicht größer als er. Wie kann er sie anbeten? Nein, daraus kommt uns kein Heil. Wehe dem Menschen, der sich nach der Schöpferkraft eines anderen richtet und sich von ihm formen lässt. Gewiss, vielleicht sind wir nicht mehr so naiv, Statuen anzubeten, aus Gold, Silber, Holz und Stein. Wir haben Metall. Metall, das wir formen für unser Leben in vielfältigster Weise. Und das über uns herrscht. In der genialen Gestalt, die wir ihm geben. Wem gilt unsere Ehrfurcht? Was zahlt der Mensch für Kunstwerke? Wenn man die Zahlen anschaut, dann sind sie ja überwältigend in ihrem Wert, manche jedenfalls. Unsere Ehrfurcht gilt gewaltigem technischen Fortschritt und gewaltiger technischer Leistung. Atemlos stehen wir vor Größerem und Größerem und Größerem. Und was ist es, wovor wir stehen? Ein Geschöpf unserer Hände. Was aber wohl schlimmer ist als diese Ehrfurcht vor der Technik, ist das Bild, das wir in uns tragen von der Menschlichkeit und von der Mitmenschlichkeit. Was wohl schlimmer ist, sind die Idealbilder, die wir in uns tragen, die unsere Seele uns schafft. Unsere Bilder von Gerechtigkeit und vom guten Menschen und vom guten Christen. Götzenbilder sind es und kein neues Leben. Was für ein Tyrann ist das Bild vom guten Christen? Was haben Menschen schon in sich selbst und an anderen, einschließlich ihrer Kinder, verdorben und ihre Kinder geopfert dem Götzen? Guter Christ. Ein guter Christ macht das nicht, ein guter Christ ist nicht so. Und wie ist ein guter Christ? wie keiner von uns sein kann. Und das wirkt auf uns zurück. Das formt uns. Das schafft uns nicht neu. Das gibt uns nicht Leben. Das nimmt uns Leben. Und es nimmt uns mehr und tiefer das Leben als all die äußeren Dinge aus Guss und Eisen, die wir uns machen. Denn jene Dinge, die könnte man noch gelegentlich auf den Schrotthaufen werfen, wenn man die Kraft dazu hätte. Aber die inneren Bilder, die sind mit uns verwachsen. Und sie sind unser Gott. Kein Wunder ist er grausam. Es stimmt. Der Gott unserer Seele, den unsere Seele schafft, ist ein grausamer Gott. Und es hat wohl noch keinen Krieg auf dieser Welt gegeben, der nicht in irgendeinem göttlichen Auftrag begonnen und durchgeführt worden wäre. Es hat wohl noch nie einen Soldaten gegeben, der nicht irgendwann einmal in seinem Herzen zu Gott gefleht hätte, dass ihm die Kraft gegeben werde, seine Feinde zu besiegen. Wozu sonst ist er Soldat? Und so könnten wir fortfahren. Und jeder vertritt sein Bild von Gerechtigkeit, als sei es ein göttliches. Und jeder hat eine Lösung für die Probleme, als seien sie geradezu aus Gott entsprungen. Und zum Schluss, kann der Mensch nicht anders als das Bild grausam durchsetzen. Das Bild der Gerechtigkeit und des Friedens und dessen, was er sich vorstellt, von einer heilvollen Welt. Sie wollten nicht erkennen, dass ich sie heilte, spricht Gott. Da wurde ich wie einer, der sie auf die Backe schlägt. Da steht nicht, ich schlug sie auf die Backe. Da steht, ich wurde wie einer, der sie auf die Backe schlägt, zur Besinnung ruft, sie provoziert, sie aufweckt, sie anstößt. Würde Gott unsere Bilder erfüllen, wir wären nicht mehr zu retten. So wenig wie erfolgreiche Christen häufig noch zu retten sind. Das Schwert wird wüten in ihren Städten. Geschichte der Menschheit. Der Gott des Alten Testamentes in seiner Grausamkeit ist der Gott, der zu allen Zeiten in unterschiedlichsten Formen das Herz und das Leben des Menschen regiert. Aber der gefürchtete Zorn, tritt er hervor? Ja, er zeigt sein wahres Gesicht. Und zwar so. Wie könnte ich dich preisgeben, mein Volk? Wie könnte ich dich ausliefern? Mein Herz kehrt sich um in mir. All mein Mitleid ist entbrannt. Das ist der Gott des Alten Testamentes. Das ist die Wahrheit, die hier hervorbricht. Aber wer glaubt sie? Der Mensch zieht es offensichtlich vor, seine Projektionen über den Gott des Alten Testamentes zu verbreiten und ist zu faul, die Bibel zu lesen. Und wenn er sie schon liest, dann liest er alles heraus, was sein Bild vom grausamen Gott bestätigt. Aber dieses Bild, warum lesen wir es nicht? Und warum glauben wir es nicht? Denn lesen genügt nicht. So spricht der Herr, ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht verderben. Denn Gott bin ich. Und kein Mensch, heilig in deiner Mitte, nicht ein Vertilger, nicht ein Mensch. Für einmal scheint der, der von sich sagt, nicht ein Mensch, menschlicher zu sein als alle, die sagen, ich bin nur ein Mensch. Die Projektionskraft der menschlichen Seele und des menschlichen Geistes. In ihrer Entstellung müssen entstellen, können nicht anders als entstellen. So haben wir damals wie heute einen Gott des Alten Testamentes geschaffen, der es uns erlaubt, uns von ihm abzuwenden. Begründet. Wie kann man einem solchen Gott glauben? Mit einem solchen Gott kann man nichts anfangen. Was haben wir denn gelesen? Wie haben wir denn gelesen? Warum haben wir das gelesen und jenes nicht gehört? Wenn wir vom Alten Testament nicht mehr wüssten als diese Verse und sie Wort für Wort auswendig kennten, dann kennten wir den Gott des Alten Testamentes. Dann würden wir vielleicht auch ein neues und ganz anderes Verhältnis zum Leiden und Sterben des Herrn Jesus Christus bekommen. Ein neues und ganz anderes Verhältnis zu Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus zu bekommen, zu dem Unsichtbaren, dem Ewigen, der Liebe ist. Denn Gott bin ich, nicht ein Mensch, heilig in eurer Mitte. Und heilig heißt anders. Heilig heißt bis in die Tiefe, anders als ihr und ganz für euch, ganz nah bei euch. O, wer könnte das lernen im Hinblick auf seine eigene Lebensgeschichte, dass es Gott ist, der dich gehen gelehrt hat? Wer könnte verstehen im Blick auf seine Kindheit, dass er es war, der dich auf die Arme genommen hat? Wer könnte erkennen, dass es sich durch dein Leben zieht? Ich habe dich gesucht. Ich habe dich geheilt. Mit Banden der Huld zog ich dich zu mir, Güte. Mit Seilen der Liebe zog ich dich zu mir. Das ist die Deutung deines Lebens. Und die Wahrheit, die deiner Lebensgeschichte zugrunde liegt. Und dort ist die Quelle des Heils. Und nun wirst du sagen, wieder dieser persönliche Glaube. Und was wird aus der Welt? Oh, welch eine Pseudo-Verantwortung für die Welt. Sie könnte daran zugrunde gehen. Wenn du mit deinem Leben den Gott der Liebe nicht ernst nimmst, für dich und dein Lebensschicksal, was hast du der Welt zu sagen? Nun das, was die Kirche immer wieder gepredigt hat, das Gericht. Und du predigst das Gericht, dem du dich im eigenen Herzen nicht stellst, den anderen. Aber wenn du dein Leben dieser Liebe stellst, wirst du die Sprache Gottes lernen und Vertrauen gewinnen zu ihm. Und du wirst aus dieser Liebe schöpfen und lernen, unterwegs sein, forschen. Und du wirst merken, dass du am größten Forschungsprojekt der Weltgeschichte arbeitest. Und dein Leben ist drin, mittendrin. Und er wird zur Stunde und auf seine Weise dein Leben zu einem Ort der Offenbarung seiner Liebe machen. Und wer es sieht, wird es sehen. Und wer es nicht sieht, dem kannst du es nicht klar machen. Dann wirst du leiden müssen. und dich damit erweisen, nicht nur als Sohn des Vaters, sondern als Jünger deines Herrn. Als der, den er gerufen hat, den Weg mit ihm zu gehen. Mit dem, dessen Herz brannte. Vor Liebe aus Gott. Amen. Lieber Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, Vater unseres Herrn Jesu Christi, du Gott unseres Lebens und der Welt, der Menschheit, warum bist du diesen Weg gegangen? Manchmal glauben wir, du würdest die Welt links liegen lassen. Hättest das von Anfang an so getan und dich immer wieder einzelner Menschen angenommen und sie erscheinen in unseren Augen bevorzugte Menschen zu sein. Und manchmal beneiden wir sie und manchmal meiden wir sie. Gott, in jedem bevorzugten Menschen hast du uns gemeint und lockst uns auf die Spur deiner Offenbarung, rufst uns an den Ort, an dem deine Liebe brennt wie ein Feuer und doch nicht verbrennt. Rufst uns in dein Angesicht, um uns die Kostbarkeit deines Namens kundzutun, ins Herz zu schreiben, dass unser Name an deinem werde. Und wir werden Menschen werden, volle, ganze Menschen auf dieser Welt. Und mitten im Werden unseres Menschseins deine Taten erfahren und deuten als Taten deine Liebe in Freude und Schmerz. Dich nicht mehr in unsere Vorstellungen zwingen und fertige Bilder in unserem Leben verehren, sondern dich anschauen, den lebendigen Gott, du geheimnisvoller, liebevoller, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Du brennende Liebe, du hast dein Werk begonnen und du wirst dein Werk vollenden, bis der Tag kommt, an dem wir dich schauen in der Vollendung. Und unser Herz wird sich freuen und jubeln, dass du Gott bist. Und du wirst uns zu dir rufen. Und die Geheimnisse, die wir bruchstückhaft gelernt haben zu verstehen, wirst du uns im Zusammenhang deuten und uns zu deinen Mitschöpfern machen in Ewigkeit. Gott, lass uns nicht versinken in der Vordergründigkeit dieser Welt. Rühre unser Herz an in Freude und Schmerz und wecke uns für unsere Berufung und führe dein Werk der neuen Schöpfung in uns weiter. Amen.